Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Und was spielt ihr? Noch als Erwachsener ist Hans-Jürgen Bartsch in einer 10-Mann- und Frau-starken Spielegruppe. Einer von uns, ein Grafiker, entwickelt sogar selbst Spiele. Die probieren wir dann aus und wandeln immer wieder ab. Verwerfen, ändern und bei alledem haben wir einen Riesenspaß. Aber es sind auch Klassiker dabei, wie Sechs nimmt, bei dem ich immer viele Hornochsen sammle, oder Activity. Das mit dem Malen klappt bei mir gar nicht, was wieder ungeheuren Spaß bei den anderen erzeugt. Dafür bin ich aber beim Verbalisieren ganz gut. Hängt sicher damit zusammen, dass ich hier schon seit Jahren immer wieder andere Hörsaaltexte verfasse. Diesmal also den über Spiel und Kunst in menschlicher Gattungsgeschichte und Individualentwicklung. Unter diesem Titel hat Professor Hans-Werner Heister am 31. August 2015 referiert. Er forscht und lehrt darüber an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Gesprochen hat er vor der Berliner Sommeruni, die in diesem Jahr unter dem Motto stand: Mensch, entwickle dich, Kultur, Kunst und Spiel. Danach ist Spielen nicht nur für Kinder lebensnotwendig, sondern für die Menschheit insgesamt. Also, ich glaube, Hans-Werner Heister hätte seine diebische Freude an meiner Spielerunde. Denn wir haben Fantasie, halten Regeln ein oder durchbrechen sie, jubeln gemeinsam und erfinden immer wieder Neues dabei. Jedenfalls erzählt er uns und euch jetzt genau das.
Für die folgende Überlegung dient Spiel als Ausgangspunkt und Zentrierungspunkt. Das Wesen des Spiels wird wohl im Kinderspiel besonders rein verwirklicht und sichtbar. Aber aktives Spielen ist nicht nur für Kinder lebensnotwendig. Auch Erwachsene samt Seniorinnen und Senioren brauchen es. Die übergreifenden Zwecksetzungen, Wirkungen und erreichten Ziele des Spiels sind ontogenetisch und phylogenetisch, also in der Individualentwicklung und in der Gattungsentwicklung ähnlich, aber nicht identisch. Denn für die Gattungsentwicklung gilt doch so etwas wie die Parole: erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Furchtbar, aber es ist ja manchmal so. Während für die Kinder dann doch Umgekehrtes gerade so nicht gilt. Für die Kinder beginnt der Ernst des Lebens im Grunde schon pränatal mit der Zeugung und dann richtig, wenn sie auf die Welt kommen. Hunger und Durst und so weiter hat nichts mit Spiel zu tun, aber sie spielen schon sehr bald, während sie unter humanen Bedingungen frühestens im Jugendalter arbeiten müssen. So gesehen spielt für die Kinder der Unterschied zwischen Reich der Notwendigkeit und Reich der Freiheit, also diese unter anderem Schillersche oder, wenn Sie es gestatten, auch Marxische Entgegensetzung, spielt eine Rolle, allerdings noch nicht die prägende wie dann im reifen Leben. Für die Menschheit war und ist Spielen überlebensnotwendig genauso. Zwar ist Arbeit das Grundlegende, aber ohne Spiel hätte es keine Weiterentwicklung gegeben. Spiel fördert und betätigt Fantasie im Rahmen von Regeln und in deren Durchbrechung. Also Spiel betätigt die Fantasie in der Dialektik von Einhaltung und Durchbrechung der Regeln. Da komme ich noch ein paar Mal drauf zurück. Es erweitert humane Möglichkeiten. Das ist diese Möglichkeitslogik im Unterschied zur strengen Wirklichkeitslogik. Und fächert das Spektrum auf. Erfinden und finden. Diese hochinteressante Unterscheidung zwischen Erfinden und Innovation natürlich spielt beides dann bei Spiel und Kunst, beide Aspekte spielen dann eine Rolle. Dieses Neue entspringt regelmäßig auch Varianten des Vergnüglichen und wiederum zur Variation gehört auch innermusikalisch in der Kunst die Wiederholung, sowohl das eine als auch das andere in einem sehr komplexen Spannungsverhältnis macht Vergnügen und Freude. Funktion: diese lustvolle Tätigkeit kompensiert, das ist eine wunderbare hegelische Formulierung, Mängel der unmittelbaren Wirklichkeit, also der Wirklichkeit, die subjektiv besonders in Gestalt notwendiger, aber unlustvoller Tätigkeiten hervorträgt und sorgt damit für individuelle und gesellschaftliche Harmonie. Harmonie ist die Vermittlung und Übereinstimmung von Gegensätzlichem, wie hier einerseits Spiel, andererseits Arbeit. In einem eingehegten freien Raum verwirklicht sich so im Spiel und durch Spielen ein mehr oder minder kleines Stück gemeinschaftlicher Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Und im Fall des Gelingens ist es das, was Schiller und Beethoven, aber auch Thomas Mann benannt haben mit dem Schlüsselwort Freude. Kunst hat ähnliche Elemente und oft gleiche Funktionen wie Spiel. Sie ist aber, ein Unterschied, erheblich stärker sinnlich gegenständlich orientiert. Letztlich läuft es bei Kunst auf Werk hinaus, auch wenn das Werk bei Aufführung oder neudeutsch performativen Veranstaltungen wie Tanz, Musik oder Theater Prozesscharakter hat. Ein weiterer Unterschied: bei Kunst ist der Eigenwert des Materials und der ästhetischen Gestaltung, Technik, Gestaltung, nach Maßgabe des Prinzips Schönheit wesentlich größer, wesentlich. Ein gemaltes Pferd kann weiß oder schwarz sein, rot oder blau, wie bei Marc, aber es ist mehr als ein Steckenpferd, dafür genügt notfalls ein Stock. Für Kunst genügt manchmal auch ein Stock, aber in der Regel ist es dann doch etwas kärglich. Dieser Eigenwert des sinnlichen Materials und der Gestaltung nach dem Ideal der Schönheit ist ein wesentliches Merkmal von Kunst. Das Schöne der Kunst schließt dabei das Unschöne durchaus nicht aus, denn es geht in Kunst um Darstellung der Wirklichkeit in allen ihren Dimensionen und Facetten, sprachlichen, gestischen, optischen, akustischen Bilder der Welt gehen als und durch sinnliche Erkenntnis in unsere übergreifenden Weltbilder ein. Ich beginne im Folgenden mit typischen Fallbeispielen aus dem wirklich unermesslichen Bereich der Spiele. Eine Spieldefinition eines Klassikers bringe ich einfach nochmal vorweg. Die einzelnen Merkmale fächere ich dann auf. Johann Heusinger schrieb schon 1938 und ich formuliere es für den Vortrag etwas um, damit sich immer schöne Hauptsätze ergeben und nicht komplizierte Hypotaxen. Also, der Form nach betrachtet ist Spiel eine freie Handlung, als nicht so gemeint und außerhalb des gewöhnlichen Lebens. Wesentliche Bestimmung. Zweitens, es ist kein materielles Interesse daran geknüpft und kein Nutzen, etwa ökonomischer Nutzen, kann damit erworben werden. Also man kann auch sagen, Spiel und Kunst, vor allem Spiel, taugt zu gar nichts, außer zum Spielen. Das ist eine etwas lasche und flapsige Formulierung. Drittens, ja, so nach ökonomischen Kriterien taugt Spiel wirklich zu nichts. Also drittens, Spiel vollzieht sich innerhalb einer eigens bestimmten Zeit und eines eigens bestimmten Raums. Viertens, sie verläuft nach bestimmten Regeln, das hatten wir ja schon. Und fünftens, Spiel ruft Gemeinschaftsverbände ins Leben oder Gemeinschaften, wie immer man das nennen will. Sechstens, diese Gemeinschaften umgeben sich gerne mit Geheimnis oder heben sich ab als anders von der gewöhnlichen Welt. Das muss nicht immer gleich magisch und Mysteriengemeinschaft sein. Es reicht schon, wenn sich Kinder eine Mütze aufsetzen und ein Schaffner sind. Sie kennen das ja. Erstes Beispiel gegen die Flut. Wahrscheinlich kennen viele von Ihnen, wenn nicht alle, ein Spiel, das wir, in dem Fall mein Bruder und ich, als Kinder, wie unzählige andere auch, an der Nordsee in Belgien oder Holland mit Leidenschaft spielten. In den Sommerferien waren wir dort immer und zweimal mit im Material ähnlichen, aber funktional völlig verschiedenen Bauarbeiten beschäftigt. Erstens, zunächst mussten wir den Eltern helfen bei den Schanzarbeiten über das große Wohnloch mit Sandwellen und Windzäunen, unentbehrlich als Schutz gegen den Wind, aber unvergnüglich. Pflicht statt Neigung, Reich der Notwendigkeit statt Reich der Freiheit. Dann aber gingen wir an die Strandlinie oder die Flutlinie und bauten alleine, ohne die Eltern, Burgen gegen die andrängende Flut mit Abzugsgraben, eventuell zusätzlichen Deichen und Vorbauten und so weiter. Es war immer eine lustvolle Angst, ob das Gebaute der nächsten Welle standhalten würde. Aber wir beließen es beim bangen und harren, warten und hoffen, nicht, sondern haben etwas getan. Meistens ließ sich in aller Eile etwas nachbessern. Manchmal war allerdings angesichts von großen Wellen, ich hatte das schon erwähnt, Kondratjew-Wellen der Flut sozusagen, das sind diese großen Innovationszyklen, die über die 10 Jahre, die normalen 10 Jahre Krisenzyklen weggehen. Also das gab es ja bei der Flut unberechenbar, war das vergebens. Immer siegt am Schluss das Meer. Und unsere Miniatur Vineta ist in den Fluten versunken. Das war uns von vornherein klar. Auch schon mit 6 Jahren waren wir nicht so blöd, um zu glauben, die Flut würde nicht vorrücken. Das ist das Wesen der Flut, dass sie vorrückt. Es machte nichts. Hier war in der Tat mit Fug und Recht der Weg das Ziel, obwohl wir ja keine Sozialdemokraten waren. So, das ist die Burg im stolzen Zustand, fertig mit Abzugsgraben. Zweiter Zustand, die Burg wird schon ziemlich von der Flut belagert und umringt. Und jetzt der dritte Zustand, die Burg ist fast schon überspült, trotz heftiger Gegenwehr und Reparatur durch nicht weniger als 5 Kinder. Dieser Burgenbau ähnelt in der Gestalt deutlich der Arbeit als gesellschaftliche Aneignung von Natur. Erstens, hier lernen Kinder, wir Kinder, die Macht der Natur sinnlich und auch gedanklich kennen und wir lernen gewissen Respekt. Wie gesagt, die Flut siegt immer in dem Fall. Zweitens, indem sie Kinder aber tätig sind, unterwerfen sie sich nicht einfach der Natur, sondern gestalten sie aktiv um. Drittens, der Bau ist in der Tat Aneignung der Natur, aber auf spezifische Weise. Als Spiel ist diese Burg ein Widerschein der Aneignung von Natur. Viertens, es handelt sich um Mimesis in dem erweiterten Sinn von Gebauer und Wulf, aber noch um keine spezifisch künstlerische Mimesis. Denn es kommt überhaupt nicht darauf an, wie die Burg aussieht, ein Sandhaufen so hoch und breit wie möglich, sondern wie sie die Flut aushält. Fünftens, übergreifend und global gesehen auf dem Hintergrund massenhafter Kinderarbeit ist diese Tätigkeit ein Privileg. Kinder dürfen spielen und müssen nicht arbeiten. Ähnliches wie der Burgen- und Deichbau gegen die Flut, aber nicht auf die großen Ferien begrenzt, ließ sich auch zu Hause oder in der näheren Umgebung machen. Bei oder nach großem Regen bauten wir Dämme in den Rinnsteinen oder wir bauten im Wald Dämme in Rinnsalen oder kleinen Bächen, deren Größe mit der Zahl der Beteiligten wachsen konnte. Durch solche Spielen, erstens, lernten wir, mit vorhandenem, eigentlich unzulänglichem Material auszukommen. Also der römische Lavabeton, der unter Wasser abbindet, ist natürlich besser als Stöckchen und Blätter und Steinchen, das ist klar. Also mit unzulänglichem Material doch was hinzukriegen, improvisierend. Und wiederum die Welt nicht einfach hinzunehmen, alles fließt, angeblich nicht wirklich von Heraklit, sondern in sie einzugreifen und sich zu verändern. Drittens, neben dem Bauen und Stauen war, wenn der Damm überhaupt gelang, das war nicht immer der Fall, das Hauptvergnügen etwas anderes als bei Burg oder Deich, fast das Gegenteil. Die Hauptsache war nämlich das Einreißen des Damms, das Loslassen. Je nach Geschick, Aufwand und Umständen hatten wir damit das mehr oder weniger eindrucksvolle Erlebnis eines berstenden Staudamms und der dahinschießenden, bislang zurückgehaltenen Wassermassen. Also gebändigte Katastrophen sind ja was Wunderbares. Das ist wie im Kino, wenn es da explodiert, kann man es eher ansehen, als wenn in Wirklichkeit was explodiert. Die Wirkung war eindeutig kathartisch. Also Loslassen und Lösung nicht ohne Beimischung von aggressiven Komponenten. Die Wirkung gleicht der aristotelischen Katharsis als Funktion von Kunst. Individuell bedrängende und sozial sprengende Affekte, Leidenschaften werden imaginär real ausgelebt und aufgelöst. Auch ein Stück psychisch-sozialer Befreiung. Das Gleiche geht auch mit dem selbstgebauten Turm mit Bauklötzen. Es geht vor allem schneller, also einstürzende Neubauten habe ich das genannt. Das ist übrigens eine typisch männliche Art, mit Bauten und Selbstgebauten umzugehen. Frauen haben da mehr Respekt vor der Dingwelt und schmeißen das nicht immer so aggressiv, blöde um. Da kommt eine gewisse Geschlechterspezifik mit rein. Eine übergreifende Funktion kommt hinzu, das darf ich nicht vergessen. Das Finale ist selbstbestimmt und selbstgemacht, jetzt beim Deichbau oder beim Umschmeißen von Türmchen. Und zwar nicht von Zufall oder wie bei der Flut, von äußeren Notwendigkeiten diktiert. Wir haben auch oft lang diskutiert, macht man auf, lässt man zu. In jedem Fall ist es ein doppelter Sieg über die Natur. Die Natur wird gebändigt, aber auch bewusst freigelassen und ist dann in dieser Freilassung ja in ihrer Macht und Gewalt durch menschliche Tätigkeit gesteigert. Also ein ziemlich, zwar banales Beispiel, aber doch mit intrikaten theoretischen Inklusion sozusagen. Irgendwann siegt in jedem Fall die Natur, selbst wenn man es nicht einreißt, gegen die Kinder oder uns. Die Zeit, die Arbeitskräfte, das Material reichen nicht aus, um der dauerhaft nachströmenden Flut Einhalt zu gebieten. Während die Menschen Biber, wäre das anders. Fantasie ist in beiden Fällen, also Burgbau und Dammbau, gefragt. Ohne Imagination, mit einem Zug zur Grandiosität, man kann auch auf Deutsch sagen, zum leichten vorklinischen Größenwahn, ist das Ganze nur halb so schön. Das ist wiederum bei den Bibern anders. Entwicklungspsychologisch ist das eine der vielen Vorwegnahmen im Spiel von größerformatiger Praxis. In Spielen des Typus Fangen oder Verstecken, Abwerfen, überhaupt bei den meisten Ballspielen, vorab zum Beispiel Völkerball, steht das Agonale. Der Wettstreit, Heusinger hat den Begriff ja auch, der Wettstreit im Mittelpunkt, der hier sogar als Kampf akzentuiert ist. Und das Spiel erhält eine grundsätzlich andere Wendung als in den beiden bisherigen Fällen. Es geht nicht mehr gegen die Natur, sondern gegen andere Menschen. Modelle sind unter anderem Jagd und ihr dialektischer Pol oder Gegenpol, nämlich Flucht. Jagd kann Tierjagd heißen, aber eben auch Menschenjagd. Ein weiteres Modell sind Kriege oder kriegsartige Auseinandersetzungen zwischen menschlichen Gruppen, was beim Völkerball relativ bewusst auch gespiegelt wird, schon der Name deutet darauf hin. Wettkampfspiele verweisen besonders deutlich auf den bisher nicht erwähnten Wettstreit, der in der Gattungsgeschichte auch der Menschen einen hohen evolutionären Stellenwert hat, nämlich die sexuelle Selektion. Die ist nicht bei allen Biologen beliebt, aber sie ist eine historische Tatsache und aktuell auch. Also sexuelle Selektion, die Haupttendenz, ich mache das sehr kurz, das Männchen wirbt, das Weibchen wählt. Das ist die sogenannte, auf Englisch klingt schon viel besser, Female Choice, also die weibliche Wahl. Es ist nun allerdings nicht so, dass der Gewinner eines Spiels damit auch gleich die gewünschte Frau kriegt. So einfach ist es nicht. Vielmehr gewinnen alle, die besonders spielfähig sind, wie auch die, die besonders kunstfertig sind, gewinnen zunächst an sozialem und damit vermittelt sexuelles Ansehen und handeln sich Vorteile für das wirkliche Leben und die Fortpflanzung ein, und zwar zum Vorteil beider Geschlechter und der Weiterentwicklung der Gattung. Roger Caillois, wie Heusinger ein Klassiker der Theorie des Spiels, betont das Agonale, das Wettkampfprinzip, als eines der vier Grundprinzipien des Spiels. Das ist also erstens Agon, Wettkampf, zweitens Alea, Zufall, also lateinisch, drittens Ilinx, Rausch. Das kennt man ja schon von diesen albernen Drehgrenzen auf den Kinderspielplätzen, also wo es allen schlecht wird, aber es ist ja lustvoll. Und diese auf dem Rummelplatz, Sie kennen das, wo man gedreht wird, rauf, runter und dann noch irgendwas dazu, das ist wunderbar. Das fördert vor allem das Restaurant- und Würstchenbudenwesen, also Ilings Rausch. Viertens dann Mimikrie, schwer übersetzbar, das ist sowas wie Maskierung oder Verstellung. Wir kommen dann noch drauf, was anderes sein, als was man wirklich ist. Bei den Spielen mischen sich in der Regel die Grundprinzipien. Soweit ich sehe, genügt es, wenn mindestens eines der vier Prinzipien in Kraft tritt. Des Weiteren gibt es nach Keo 6 Grundbestimmungen. Erstens, die Spielenden versammeln sich freiwillig, also die müssen nicht, sondern wollen. Zweitens, Spiel ist in materieller Hinsicht unproduktiv, das ist dasselbe wie bei Heusinger. Drittens, Spielen ist räumlich und zeitlich begrenzt. Viertens, Spiel folgt Regeln. Fünftens, die Spielenden leben während des Spiels in einer fiktiven Wirklichkeit und könnte auch mit Wolf oder mir sagen, imaginären oder imaginär-realen Wirklichkeit. Und sechstens, Spiel hat einen offenen Ablauf und ein ungewisses Ende. Das macht sich immer unangenehm bemerkbar für Glücksspieler, dass das Ende ungewiss ist. Das ist aber so, das glauben die nur nicht. Diese Bestimmungen zeigen einmal mehr, dass im Spiel die funktionelle und strukturelle Abgrenzung von der Alltagswirklichkeit grundlegend ist. Die Welt des Spiels und der Kunst, darin sind die gleich, lässt sich als anderer Zustand bezeichnen. Dieser steht zum Normalzustand, zum Alltäglichen in Distanz. Also Ernst und Spiel, Realität und Fiktionalität. Das eine ist aus dem Internet über Computerspiele, das ist so eine stilisierte PlayStation, Ungleichheitszeichen. Und auf der rechten Seite, wo es auch hingehört, steht dann die reale Gewalt, also Real Violence, mit der stilisierten, also mehrschüssigen Pistole. Das zweite Stück Wirklichkeit, ein schlichtes 3 Urinale in einer Toilette, das sind mehrere. Dagegen sieht es im Reich der Freiheit anders aus. Im Museum sehen wir ein einziges Urinal, ein Unikat. Das ist die Kunstsphäre, das Museum, eben dieser abgegrenzte andere Zustand. Das Urinal ist signiert. Die Signatur ist ironisch mit einem Pseudonym, R. Matt, 1917, verweist aber auf irgendeinen Künstler. In Wirklichkeit war dieser Künstler, wie Sie wissen, Marcel Duchamp. Duchamp multiplizierte dieses Konzept vielfach. Und vom Unikat gibt es, weil es so wertvoll ist, Replikas, die er dann ja auch wieder signieren konnte. Sie merken, ich finde es spätestens ab da dann leicht absurd. Also ein Urinal ist toll, 2 Flaschenständer schon weniger und dann geht es ja immer multipleweise weiter. Aber bitteschön. Jedenfalls, diese Spielart bürgerlicher Moderne setzt den außerhalb der Kunst bereits vorhandenen Alltagsgegenstand, das Ready-Made, das schon Gemachte, ironisch bis zynisch gegen die eigens hergestellten Kunstwerke klassischer Provenienz. Die Signatur ist die einzige spezifisch künstlerische Arbeit. Es ist ja auch sehr kunstvoll gemacht. Der Verzicht auf Gestaltung nähert diese Spielart von Kunst stark dem eigentlichen Spiel an, wo es, wie gesagt, auf die künstlerische Gestaltung wenig ankommt. So. Das Agonale als miteinander kämpfen ist innerhalb der Kunst, besonders bei Musik, nicht so richtig sinnvoll. Dass Künstlerinnen miteinander wettstreiten oder konkurrieren, steht auf einem anderen Blatt. Auf der Bühne, im Theater, kann Mann, Frau sich zwar in den Vordergrund und andere an die Wand spielen, das schädigt aber doch das Gesamtergebnis. Aber es gibt Wege, den Wettstreit spielerisch eher auszufechten. Ein zentrales Moment von Spiel ist damit in der Kunst präsent, wenn auch eher peripher. Denn der Kampf ist in der Regel eher komisch und spielerisch im besten Fall. Das sogenannte Battle, die Schlacht, ist eine im Jazz nicht seltene Gattung. Es ist auf der einen Seite ein Kampf zwischen verschiedenen Bands, insofern banale Konkurrenz. Bei diesem Battle läuft es oft darauf hinaus, vor allem im New Orleans Jazz, im frühen Jazz, dass die Band siegt, die am lautesten und am schnellsten spielt. Bei der Jam Session, die eher mit Swing und Bebop, also 40er Jahren eingeführt, dem wetteifernden Spiel von Solisten bei einem mehr oder weniger spontanen Zusammentreffen, ist es anders. Diese produktive und kunstspezifische Form vereint in einem Musizierprozess kollegial und spielerisch miteinander wetteifernde. Einer besser und virtuoser als der andere, aber beide vereint oder alle vereint in gemeinsamen und überwölbenden des musikalischen Kunstwerks, wie gesagt, Kunstwerk als Prozess. Also Spiel ist keine Kunst, Punkt. Am Ende eines Kunstprozesses steht ein gegenständliches Resultat. Ich hatte das einleitend schon skizziert. Dergleichen hat das Spiel nicht. Es hat ein Ziel und ein Ende. Also mein Großvater hat immer gesagt, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, aber das Spiel hat ein Ende. In der Regel Fußball mit den Nachspielen und Elfmeterschießen hat eigentlich drei Enden unter Umständen, ist aber ein Grenzfall. Also gut, zurück zum Ernst. Das Resultat des Spiels ist bestenfalls eine Veränderung der teilnehmenden Subjekte. Das Ziel ist kein eigentliches, jedenfalls kein gegenständliches Resultat, das sich wie bei Kunst in einem Werk konzentriert. Werk kann auch, ich sagte das schon, ein Prozess sein, vor allem bei den exekutiven oder performativen Künsten, Tanz, Musik, Theater und so weiter. Die bisher aufgeführten Spiele hatten mit Kunst wenig bis nichts zu tun. Allerdings muss man den Sandstrand nicht verlassen, um Übergänge zu finden. Aus sehr nassem, sozusagen frisch gefangenem Sand lassen sich mit einer bestimmten Gusstechnik wunderbare Tropfsteinburgen bauen. Es funktioniert im Übrigen nicht nur am Meer, sondern auch an der Krummen Lanke, also an Süßwasserseen. Ich habe es selber gesehen und natürlich auch ausprobiert, konnte ich nicht widerstehen. Salziger Sand ist die Konsistenz etwas besser, aber es geht. Sie können es sehen, die Radiohörerinnen und Hörer können es sich vorstellen. Man muss nur an Berliner See gehen und nassen Sand nehmen und vorsichtig aus der Hand tröpfeln lassen. Irgendwas kommt immer zustande. Hier geht es nun tatsächlich um Kunstwerke, um ästhetische Anmutungen und bewusst mimetische Qualitäten, um Vergegenständlichungen, auch wenn die von relativ kurzer Dauer sind und rasch zerfallen. Wir nannten es Tropfsteinburg, geläufiger ist Tröpfelburg, und machten die Tropfsteine nach, also wieder im Sinn von Wolf oder Aristoteles, die Mimesis, wir machten Tropfsteine nach, die wir in den Tropfsteinhöhlen auf der Schwäbischen Alb gesehen hatten und die uns beeindruckt haben. Es zeigt sich eindeutig also etwas wie bewusstes Nachmachen oder Nachahmen oder Darstellung, eben Mimesis. Jetzt zitiere ich meinen geschätzten Kollegen Gebauer Wolf. In mimetischen Prozessen, das heißt durch kreative Nachahmung, werden soziale und kulturelle Praktiken gelernt, bewahrt und verändert. Das ist etwas weiterer Begriff als der kunstspezifische Mimesis-Begriff, hat ja aber miteinander zu tun. Das spielerische Errichten, kurzes Fazit, eines Bauwerks gegen die Flut oder gegen die Strömung ist an sich Selbstzweck oder Zweck genug. Das Bauwerk als Teil dieses Spiels ist aber Mittel zu diesem Zweck, nämlich das Wasser aufzuhalten. Bei der Tropfsteinburg ist es anders. Das Bauwerk als bewusst hergestellter ästhetischer Gegenstand ist selbst Zweck. Wie rudimentär auch immer, erfüllt er eine der Bestimmungen von Kunst. Zweitens, überdies, wie unsere Bezeichnung Tropfsteinburg andeutet, geht es um bewusste Mimesis. In anderem Material werden Tropfsteine nachgemacht und dargestellt. Passepartout, weil Stalaktiten kann man nicht nachmachen, die von oben nach unten wachsen. Die Tropfsteinburg gehört nun zu einem ganzen Fächer von Architektur-Skulpturmischungen, die oft zugleich Spiel-Kunstmischungen sind. Wie der amorph gestaltlose Sand, so können auch Schnee oder Eis als Material dienen. Der Schneemann ist die bekannteste Figur in diesem Gestaltenfächer. In einem Beispiel verschränkten sich bittere Not und erfinderische Fantasie, kunstfertig hergestelltes Spielwerkzeug und tröstendes Spielvermögen. Ein Kind in der Westsahara schreibt auf einem Notebook aus zusammengebackenem Sand. Der Fotograf Federico Guzman gab seinem Bild 2004 den Titel »Die Poetin«. Wir unterscheiden als eine jeweilige Spezifik, Spiel ist Tun, Kunst ist Getanes. Es gibt aber eine Komponente im Spiel, wo von Anfang an Kunst oder doch Kunsthandwerk und Kunstartiges mitspielen, nämlich das Spielzeug. die Dinge, die wir ja pfleglich behandeln sollen, nicht im Mumm schmeißen. Kunst oder doch Kunstartiges ist also von Anfang an mit im Spiel, im Wortsinn und im übertragenen Sinn, gerade auch für Säugling oder Neugeborene, die berühmt-berüchtigten Mobiles und so weiter. Und wichtig ist, dass über Spielzeug Gegenständliches in das Spiel mit reinkommt. Beim Schachspiel ist es wurscht, aus was die Figuren sind. Sie kennen die Schachnovelle von Zweig, wo das letzten Endes imaginiert wird. Es reicht, die Stellung und die Figuren mental sich zu vergegenwärtigen. Ob die aus Brot oder aus Glas sind, ist egal. Unterschied zwischen Spiel und Kunst: ontogenetisch ist Spiel früher. Das erste Singen und Händeklatschen in konkreten Rhythmen steht in enger Verbindung mit dem Spracherwerb, der aber ja bekanntlich im Reifungs- und Entwicklungsprozess etwas später kommt. Und Zeichnen, also noch stärker exteriorisiert vom Körper, ist noch später. Zunächst spielt der Säugling mit seinen eigenen Händen, mit Füßen und ansatzweise ja auch Gegenstände, Klapper oder so, die typischen elementaren Spiele. Die Grenzen zum noch nicht Spielen sind fließend, etwa beim explorativen Erproben von Objekten oder des eigenen Körpers. Auch da reichen dann, ich kann das nur in zwei Sätzen andeuten, die phylogenetischen Traditionslinien über die Mensch-Tier-Grenze hinweg bis ins Tierreich. In gewissem Sinn spielen auch schon Tiere, jedenfalls höher entwickelte in der Regel Säugetiere, vielleicht auch schon Vögel. Das erwähne ich nur, ohne es jetzt weiter thematisieren zu können. Hier kommt eine weitere Komponente auch von Spiel mit herein, nämlich die Arbeit an sich selbst. Das Mensch ärgert dich nicht, sondern entwickelt dich. Ne? Das ist ein besserer Vorschlag, als Üben oder Streben nach tendenzieller Virtuosität. Trotzdem bleibt der Unterschied zwischen Spiel und Arbeit. Arbeit kann schön sein und Spaß machen, Spiel muss Spaß machen und Kunst muss schön sein, also schön mit dem Unschönen als Inklusion. In der Individualentwicklung ist ein höherer Grad an Fertigkeiten und Fähigkeiten der Reflexion des eigenen Tuns ein Maß des Entwicklungsfortschritts. In freiwilliger, lustvoller Komik wird es dann nochmals getoppt oder potenziert. Wie selbstbestimmte Verkehrung des Gewohnten der gleichen Entwicklung erzeugen, zeige ich an einigen Beispielen aus der Kindergartenpraxis. Eine Übergangs- und Überschneidungsform beginnt erstaunlich früh. Noch ohne Sprechen macht ein Junge, etwas laut Bericht, etwas älter als 5 Monate, eine Art pantomimisches Theater. Ich zitiere, eine gute Unterhaltung war es für ihn, wenn er mir anstelle seiner Hand seine Beine entgegenstreckte. Dabei haben wir zusammen gelacht und uns gefreut. Zitat Ende. Daran ist mehreres bemerkenswert. Erstens ist die Verkehrung des Gewohnten für die Handelnden unterhaltsam. Zweitens ist es auch für seine Interaktionspartnerin unterhaltsam. Drittens wird durch gemeinsames Lachen einmal mehr die wechselseitige Bindung verstärkt. Das ist die Oxytocin-Ausschüttung zum Beispiel. Viertens haben wir es hier offensichtlich mit einer Keimzelle des Theaterspiels zu tun. Theater unterscheidet sich in einem wesentlichen Merkmal von der gemeinsam von allen vollzogenen festlichen Zeremonie, die man mimetische Zeremonie nennen könnte. Bei dieser Zeremonie sind alle produktiv tätig, die dabei sind. Beim Theater dagegen spaltet sich dieses Alle in Darstellerinnen einerseits, Publikum andererseits. Der Junge ist der Schauspieler, im Wesentlichen in einem Stummfilm ohne Wortsprache. Die Betreuerin darf mitmachen, das ist das neue, moderne Interaktionstheater, aber sie ist primär Zuschauerin. Fünftens kommt noch die Täuschung hinzu. In diesem Fall hält die Täuschung eine sehr eigentümliche Balance zwischen Spiel und Kunst. Weder die Hauptakteurin noch die Mitspielerin glauben, dass die Täuschung wirklich echt ist. Beide wissen, dass beide wissen, wie es ohne Vortäuschung falscher Tatsachen wirklich geht. Das sind die berühmten Spiegelneuronen auch mit im Spiel. So, also ich zitiere, das Mädchen Agi zog sich, das spielt in der Schweiz, die Pflegerin nachahmend das Hosenbein über ihre Hand und sagte dazu, komm mein Fuß. Dann hob sie ihr Bein, zog sich selbst die Hose richtig an und konstatierte kommentierend mit den Worten, ich schei, ich bin gescheit, anschließend den Erfolg. Hier kommt sechstens der Aspekt des Multimedialen mit herein. Anders als in dem Beispiel vorher wird das Gestisch-Mimische noch durch das Wortsprachliche ergänzt. Die Pantomime bzw. das Ballett mit Hand und Fuß entfaltet sich zum Sprechtheater. Wenn das Kind dann auch noch gesingen würde, den letzten Satz tut es aber nicht, jedenfalls nicht laut Bericht, dann wäre es schon echte Oper. Also siebtens, diese zusätzliche Komponente ermöglicht eine Art Verfremdung. Das kontrapunktische Gegenteil von Sagen und Tun, den offenen Widerspruch zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Das alles erweitert den Spielraum des Ausprobierens, der Vorstellung und Herstellung von Möglichem. Achtens, wie der Kunstprozess aus der Praxis entsteht und wieder in diese vermittelt eingeht, so stellt auch diese junge Schauspielerin abschließend die spielerisch kunstartig verkehrte Welt wieder vom Kopf auf die Füße und stellt die absichtliche Verwechslung richtig, also ich schei und zieht sich dann richtig an. Damit entsteht aus Widerspruch und Einverständnis, aus Kritik und Affirmation eine Harmonisierung von Freiheit und Notwendigkeit. Dem spielerischen Unpassenden, lustvoll Unpassenden, folgt hier das Passende buchstäblich auf dem Fuß. Neuntens, das Kind erreicht und zeigt Selbstbestimmung, einen höheren Grad an Autonomie, wie sich bereits beim Staudammbau und der Öffnung des Damms abzeichnete. Es verfügt dergestalt über sich selbst, statt dass, wie üblich, über das Kind verfügt wird. Das geschieht sowieso oft genug und ist oft notwendig und im Straßenverkehr auch überlebensnotwendig. Da kann man nicht diskutieren über die Qualität von Autos über Beine. Zehntens schließlich, als übergreifender Aspekt, überhöht dieses Spiel einen eher lästigen und durch die Wiederholung auch nicht besonders interessanten alltäglichen Vorgang und lädt ihn mit Lust auf. Kurz über Regeln, Einhalten und Durchbrechen. Die Frage der Regeln war bislang, bis auf das letzte Beispiel, eher sekundär, ist aber eine wichtige Komponente von Spiel. Hier ist sogar die Reihenfolge des Anziehens ja nicht ganz unwichtig. Die Konfiguration Verfremdung gegen Fremdbestimmung, Freiheit als Freiheit oder Befreiung vom Alltäglichen ist schon ziemlich kunstspezifisch. Eine mechanische, aber ungewöhnliche spielerische Umsetzung einer Verkehrung ist das Palindrom. Das Palindrom kennen Sie alle. Ein Neger mit Gazelle sagt im Regen nie. Den Palindromsatz oder berühmtestes deutsches Palindromwort, 13 Buchstaben, das längste Wort Reliefpfeiler. Von vorne wie hinten gleich. Anna ist kurz, Uhu ist noch kürzer, Otto ist auch wie Anna mittellang. Also sie kennt also Palindrom. Ich kann das doch nicht versagen, wir haben zwar keine Zeit, aber das müssen wir hinnehmen. Ich dachte immer, Reliefpfeiler sei halt ein Wortspiel. In Wirklichkeit, ich habe nachgeschlagen, es gibt schlicht und einfach Reliefpfeiler in der ägyptischen Kultur und in der hellenistischen Kultur. Das sind einfach reliefierte Pfeiler. Wenn Sie so wollen, ist auch noch die berühmte Trajansäule ja auch ein Relief. Aber manchmal denkt man, die Wörter sind eine eigene Welt und wenn man genauer hinguckt, spiegeln sogar solche eigentümlichen Palindromwörter ein Stück historische Wirklichkeit. Also, gut, und jetzt kommt der Hase Felix. Gegen die Vereinsamung Briefe von Felix, ein Hase auf Weltreise. Das Spiel geht vom Ernstfall aus und kehrt wieder in diesen zurück, verwandelt an anderen Funktionsstellen, seinerseits das spielerische Subjekt oder die Subjekte verwandeln und verändert. Ein Plüschtier ist wie oft ein Übergangsobjekt, das heißt, es vertritt fehlende, aktuell fehlende Elternteile oder überhaupt Gesprächs- und Kommunikationspartner. dieses kostbare Tier, ist verloren gegangen und nicht wiederzufinden. Das Kind ist untröstlich und weint unaufhörlich. Nun kommen Spiel und Fantasie ins Spiel. Vielleicht, so fragt ein Elternteil, hat sich das Tier plötzlich auf die Beine gemacht und ist irgendwo hingegangen. Wir müssen also suchen. Ob das eine haltbare und nachhaltige Lösung ist, ist die Frage. Eine sinnvolle Tätigkeit ist es allemale. Das Problem ist ernst genommen. Es wird nach Lösungen gesucht, die zunächst im Imaginärrealen liegen. Von diesem Spielansatz geht ein Stück Kunst aus. Das Kinderbuch Briefe von Felix, Anfang der 90er, objektiviert und verallgemeinert genau diese Problemlage. Der Hase Felix ging auf einer Reise verloren bzw. verschwand. Als wiederum imaginärrealen Trost schickt er von verschiedenen Stationen seiner abenteuerlichen Reise Briefe an das Kind Sophie, die ihn vermisst. Mit dem Buch und im Buch verwandelt sich das ursprüngliche, von Anfang an durchaus therapeutisches Spiel und die Idee in pädagogische Kunst. Zitat: Die Briefe vermitteln den jungen Lesern und, wie ich ergänzen würde, doch wahrscheinlich auch den Leserinnen, ganz nebenbei viel Lehrreiches über den jeweiligen Aufenthaltsort von Felix. Meine Geschichten, sagt die Autorin, sollen informativ, aber, um Gottes Willen, sage ich, nicht belehrend sein. So unterwirft sich die Autorin der verbreiteten Angst vor intentionalem Lernen und Erkenntnis. An dieses Buch schließt sich ein ganzer Rattenschwanz, wirklich ein Rattenschwanz von Kochbüchern mit Rezepten und eine ganze Merchandising-Reihe bis hin zu Schulranzen und unter anderem auch eine Filmserie Briefe von Felix. Wie diese ganzen Anschlusswaren die Rückkehr von Kunst ins Leben käuflich machen, sollen darüber hinaus noch vielerlei partizipative Aktionen wie schreibt einen Brief an Felix oder malt ein Bild für Felix, den unmittelbaren Realitätscharakter von Felix suggerieren. Techniken des Starkults werden also auf diesen Stoffhasen übertragen. So gibt es dann einen Felix-Club und Felix selbst hat eine echte Adresse und einen eigenen Internetauftritt und so weiter. Wie einst beim Christkind oder beim Weihnachtsmann wird also eine quasi religiöse Gläubigkeit inszeniert und insinuiert, entsprechend konditioniert, schreibt zum Beispiel Melanie, eine Neunjährige, Zitat: Felix, ich habe dich zwar noch nie gesehen, aber ich glaube an dich. Zitat Ende. Das hört man doch gern in bestimmten Kreisen. Die Opfer verwechseln Schein und Sein, die Täterin suggerieren Imaginäres als real. Also, historisch überholte Herrschaft, das ist mir wichtig, Räuber und Gendarm, was ja auch schon leicht historisch klingt. Die verlorene und wiederzugewinnende Freiheit und die imaginär-reale Befreiung sind kein zentrales Thema von Spiel, wohl aber von Kunst. Andererseits haben Spiel wie Kunst insgesamt einen Moment der Befreiung, eben ihre Verbindung zum Reich der Freiheit. Dennoch gibt es einen Spieltypus, in dem es um das Verhältnis Unfreiheit-Freiheit geht. Das Spiel Räuber und Gendarm ist eine Mischung aus Fangen und Verstecken. Das Spiel ist international, gibt es in vielen Varianten. Und seit dem 18. Jahrhundert, wo es hinpasst, also entwickelter Absolutismus, verbreitet. Es geht um Einfangen einerseits, Entkommen andererseits. Das Spiel wird meistens im Gelände gespielt. Das Gelände bildet die Umwelt, in der das Systemspiel abgegrenzt werden muss. Ob sich alle an die vereinbarten Grenzen halten, ist schwer kontrollierbar. Deshalb leitet in der Regel ein Erwachsener oder Älterer das Spiel und macht so die moralische Internalisierung der Spielregeln unnötig. Also statt Über-Ich nimmt man da vielleicht doch eine Aufsicht. Meist gibt es wenige Gendarmen und viele Räuber. Und ich erinnere mich, das war nicht unser Lieblingsspiel, dass kaum jemand Gendarm sein wollte. Das spricht ja für die Kinder. Bestimmt wird durch Wahl oder Abzählreime. einmal mehr kommt durch diese Reime ganz unauffällig ein winziges Stückchen Kunst mit herein. Also Reim ist ja klar über Klang ein eindeutig poetisches, literarisches Prinzip. Nach Spielbeginn haben die Räuber einen zeitlichen Vorsprung, um sich in alle Richtungen zu verteilen und zu verstecken. Findet ein Gendarm einen Räuber, muss er ihn abschlagen und in ein Gefängnis bringen. Eine weitere Regel wirkt zugunsten der Verfolgten. Der Räuber kann sich nämlich durch einfaches Abschlagen von einem weiteren Räuber wieder befreien lassen. Einige Regeln also zugunsten der Gefangenen macht wiederum einen Unterschied aus. Die Handlung spielt eben im Reich der Freiheit und nicht im Reich der Notwendigkeit. Diejenigen, die mit Kunst umgehen und sie machen, spielen häufiger Räuber als Gendarm und stehen in leichter Asymmetrie eher auf Seiten der Befreiung. Ich sage das ganz vorsichtig. Als ein Beispiel von unzähligen beschwört der Chor Va Pensiero, also Fliegedanke, aus dem dritten Akt der Oper Nabucco von Verdi den Wunsch nach Befreiung. Zunächst handelt es sich um die schlichte Sehnsucht des italienischen Risorgimento im 19. Jahrhundert. Es ist aber verallgemeinerbar und wird verallgemeinert. In Beethovens Oper Fidelio, früher 1806 oder 1805, ist der Prozess der Befreiung noch komplexer angelegt. Er erscheint auf der Bühne zweimal, gestaffelt und gesteigert. Beim ersten Mal gibt es eine Art Vorschein, wenn der Gefängnisaufseher auf Bitten von Fidelio Leonore die Gefangenen aus ihren schrecklichen unterirdischen Verliesen in den Hof an die Sonne lässt. Also, oh, welche Lust in freier Luft, oh, welche Lust in freier Luft, den Atem leicht zu heben, nur hier ist Leben, der Kerker eine Gruft. In der letzten Zeile fragen dann die Gefangenen bang, oh Freiheit, kehrst du zurück? In der Tat war von der Handlung her die Freiheit mitnichten sicher, sondern ihr wurde erst in einem mehrstufigen Prozess der Weg gebahnt, unter anderem durch die Intervention Fidelio gegen den Versuch, ihren Gatten zu töten, dieser Cri du Führer, töt erst sein Weib, dann durch die alle betreffende Ankunft des Ministers, sozusagen anders als beim Deus ex machina, seiner scheinbar angekündigt. Also, auf das Stichwort, O Gott, welch ein Augenblick, zitiert sich Beethoven selber. Und zwar aus seiner Kantate auf den Tod Kaiser Josefs II., komponiert schon 1790. Er übernimmt auf dieses Stichwort die dortige Melodie, die zu den Worten erklingt, da stiegen die Menschen ans Licht, und zwar im Fidelio als wortlose Orchesterkantilene, vor allem diese weitaus schwingende Oboenmelodie, also Arie Nummer 4, Arie Sopran mit Chor, da stiegen die Menschen ans Licht, Parallele natürlich, da drehte sich glücklicher die Erde um die Sonne und die Sonne wärmte mit strahlender Gottheit. Drehte sich glücklicher die Erde um die Sonne ist eine wichtige ergänzende Formulierung. Mit diesem Zitat von 1790 reaktiviert Beethoven aufklärerische, josephinische Hoffnungen nicht frei von Illusionen. Er tut es nach der großen Revolution, also 1805, von 1789 und nach neuen Hoffnungen und Desillusionierungen. Und er verbindet so Vergangenheit mit der Zukunft. Denn der Text von 1790 greift in der Befreiungsthematik noch weiter aus, über Gesellschaft hinaus auf den Kosmos. Dessen neue, glücklichere Ordnung ist aber wiederum gesellschaftlich miterzeugt. Fast so, als würden der Textautor Severin Anton Averdonck, ein Schüler des Jakobiners Eulogius Schneider in Bonn, als teilten die beiden chinesische Denkweisen, wo ja auch der Kosmos mit Hilfe menschlicher Tätigkeit in Ordnung gehalten werden muss. Letzter Abschnitt, Fußballkrieg. Im Spiel geht der Kampf ohne Blut und Krieg. Also Blut vielleicht mal ein aufgerissenes Knie und Sport ist bekanntlich ungesund, aber das lassen wir beiseite. Das Agonale als Wettstreit und Kampf ist ein wesentliches Moment vieler Spiele. Eingehegt in den spezifischen anderen Zustand des Spiels führt der Wettstreit zu übergreifender Übereinstimmung. Entgrenzt jedoch und als Streit aus der Sphäre des Spiels in die Sphäre des Ernsts der gewöhnlichen gesellschaftlichen Realität zurückübertragen, führt das Agonale unter Umständen zu verheerenden Konsequenzen. Fußballkrieg. Im Juli 1969 kämpften Nationalteams von El Salvador und Honduras um das Ticket, also den Zutritt zur Fußballweltmeisterschaft. Schon das Vorspiel zum Spiel hatte kriegsanaloge Züge. Die Salvadorianer waren mit akustischer Gewalt um ihre Nachtruhe gebracht worden, denn honduranische, ich zitiere, Fans hatten nachts die Scheiben der Herberge eingeschlagen, Böller abgefeuert und Hubkonzerte veranstaltet, Zitat Ende. Also die verlieren dann natürlich. Beim Rückspiel in San Salvador ging dieser unfaire Wettbewerb, das hat der Wettbewerb manchmal so an sich, spiegelbildlich weiter. Also wieder dieselben Störungen, ich kürze das ab. Die salvadorianische Mannschaft gewann. Beim dritten und entscheidenden Qualifikationsspiel auf neutralem Boden in Mexiko-Stadt gewann dann Honduras. Das ist das Spiel knapp. Daraufhin, zwei Tage später, begann der Krieg. Die wirklichen Gründe für den Krieg, die ich nicht ausbreiten will, waren ökonomisch-geopolitischer Natur und hatten weit zurückreichende Wurzeln. Das war also wirklich nur der Auslöser. Wenn die Katharsis, die Reinigung, die erwähnte Reinigung von sozial schädlichen Leidenschaften derart zielverschoben ist, werden Wirkungen des Spiels sowohl in Richtung Aggression und Konfrontation verstärkt als auch umfunktioniert. Das Gemeinschaftliche bleibt beschränkt aufs Lokale oder Nationale und schreitet nicht voran zum positiv Globalen. Hier und heute beim tendenziell fast schon alltäglichen Ausnahmezustand der Kämpfe im Kontext Fußballspiel, wie dort, damals beim Fußballkrieg, erfüllt Spiel eines seiner Grundzwecke nicht, gerade nämlich den mittels gemeinsamer, rezeptiver Teilhabe, aktiver oder rezeptiver am Wettstreit, eine übergreifende, harmonische Gemeinschaft herzustellen. Den positiven Ausnahmezustand, den positiven, also Ausnahmezustand ist zum Beispiel Krieg nach Schmidt, Karl Schmidt, positiven, nämlich nicht Krieg, zeitlich begrenzten Frieden, wenigstens unter den Griechen, stellte schon das Olympiafest im antiken Griechenland her. Dieser Friede galt nur, aber immerhin, für alle Hellenen. Im anderen Zustand der Kunst wird Friede, und zwar für alle, unzählige Male wenigstens imaginär real verwirklicht. Letztlich global sind hier alle Menschen als gleiche, freie und geschwisterliche vereint. Hier wäre viel zu zitieren, aber ein klassisches und immer noch gültiges Werk mit dieser Thematik ist natürlich Beethovens Neunte. In der großen mehrteiligen Doppelfuge als Beschluss im Finale stellt Beethoven Himmel und Erde und Menschheit als Kosmos dar. Thomas Mann, habe ich schon zitiert, letzte Ziel seiner Arbeit, Freude zu bereiten. Ohne diese Freude, wie die künstlerische und spielerische Kompensation sie erzeugen, hätte es die Menschheit schwerlich weit gebracht. Schluss, Sreta. Aus Sabadell, einer katalonischen Industriestadt bei Barcelona, etwa 200.000 Einwohner, gibt es die Aufzeichnung eines sogenannten Flashmobs, auch mit der Neunten oder dem Finale. Menschen werden veranlasst, auf eine bestimmte Musik hinzuhören. Die Bezeichnung Flashmob, also etwa blitzartiger Mob, ist üblich, aber irreführend. In der Regel handelt es sich gerade nicht um einen Mob, wie etwa die gutbürgerlichen Zusammenrottungen gegen Asylantinnenunterkünfte. Hier dagegen ist es eine friedliche, freundliche und freudige Menge, die allenfalls mit Multitude in Beziehung zu setzen wäre. Ein schönerer Begriff ging in Richtung unsichtbares Theater im Sinn des brasilianischen Theatermachers Augusto Boal, vor allem, wenn es um im weiteren Sinn politische Aktionen geht. Wir könnten es hier auch improvisierte Versammlung nennen. Sie ist nicht völlig spontan, sondern durchaus organisiert, aber im Unterschied zum Finale der 9. Symphonie im Konzertsaal für die Mehrheit der hier Versammelten oder sich Versammelnden nicht vorhergesehen und geplant, sondern plötzlich, insofern fast blitzartig. Am treffendsten wäre vielleicht das Paradox einer geplant spontanen Versammlung, aber das ist nicht englisch und nicht kurz und knackig. Einige Stichworte, um die optische Dimension für die Radiohörenden der Vorgänge zu beschreiben. Sabadell, 19. Mai 2012, 18 Uhr, St. Rochusplatz. Wir sehen die Kirche. Die Kirchturmuhr schlägt, verschiedene Gruppen im Hintergrund, im Vordergrund fahren Vater und Kinder mit Rad, ordentlich mit Helm, dann ein Kind auf einem Roller. Ein Kontrabassist in Frack taucht auf, verdächtig. Ein Mädchen wirft Münzen in einen Zylinder vor dem Bassisten auf den Platz. Also ich verstehe das zunächst miss. Der Bassist beginnt die Freudenode. Wechselnde Bildeinstellung, eine Violoncellistin kommt hinzu, spielt auch. Es werden immer mehr, Musizierende und andere Menschen, vor allem Kinder, sind fasziniert. Nun, bei 2 Minuten schon eine stattliche Menge von Musizierenden, auch der Dirigent taucht mit auf. Die Menge der Zuschauenden versammelt sich und umringt die Stelle, wo die Musik spielt. Also es kriegt so einen amphitheatralischen Charakter. Die Bläser samt Pauke oder Paukisten rücken an durch die Straße zum Marktplatz. Die Streicher spielen unbeirrt weiter. Jetzt hat sich der Chor heimlich zusammengestellt und beginnt zu singen. Kinder dirigieren begeistert mit. Ein Vater tanzt mit dem Kind auf dem Arm. Eine jüngere Frau bewegt sich tanzend und öffnet den Mund, als sänge sie mit. Nun ist der amphitheatralische Halbkreis fertig gebildet. Am Schluss des Ausschnittes, geht noch mal 8 Minuten weiter, sehen wir einen Vater im Chor, der mit dem Kind auf der Schulter mitsingt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, die ich ja wirklich über alle Maßen strapaziert hat. Vielen Dank.
Professor Heister sprach vor der Berliner Sommeruni über Spiel und Kunst in der Menschheitsgeschichte. Und morgen treiben wir es noch ein klein wenig weiter, dann schauen wir uns kulturelle Unterschiede an. Nicht nur, wenn wir spielen, sondern überhaupt in unserer eigenen Entwicklung und der im sozialen Kontext.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.